Der US-amerikanische Schriftsteller Jack London wurde berühmt durch seinen Roman Ruf der Wildnis. Und es ist tatsächlich so, dass die Wildnis immer wieder ruft. In unseren Breitengraden sagen wir eben, der Berg ruft. Und ich gehöre eigentlich auch zu denen, die diesen Ruf immer wieder hören in Form einer tiefen Sehnsucht, die mich antreibt, mindestens einmal im Jahr die Stadt hinter mir zu lassen und in die Berge zu gehen. Die Wildnis der Berge oder auch der Wüste. Hat eine unglaubliche Faszination und Anziehungskraft. Und es gibt heute viele Menschen, unter ihnen auch Manager und Geschäftsleute, die eine Zeit lang abtauchen, um in die Wildnis zu gehen, um wieder Ruhe und zu sich selbst zu finden. Denn es gibt Dinge, die wir nur in der Stille, in der Abgeschiedenheit, der Einsamkeit, vielleicht auch in dem mühsamen Besteigen eines Berges erfahren können. Die Wildnis birgt aber nicht nur eine gewisse Faszination und Schönheit in sich, sondern sie hat auch etwas Beängstigendes, etwas Gefährliches. Sie ist rau, unvorhersehbar, bedrohlich. Letztes Jahr waren wir mit einer Gruppe unterwegs in den österreichischen Alpen. Insa war auch mit und wir haben einen Gipfel bestiegen und sind so über ein Schneefeld gewandert und die Gämsen waren unterwegs und einfach wunderbar. 2 Stunden später, die gleiche Stelle, wir überqueren dieses Schneefeld, plötzlich bricht ein riesengroßes Eisstück ab und löst eine Steinlawine aus und wir konnten gerade noch so unter den Felsen uns bergen. Ein plötzliches Gewitter kann für einen Bergwanderer lebensgefährlich werden. Oder die Gämsen, die wir gerade noch schön bewundern, weil wir sie sehen, die können eine Steinlawine auslösen. Und in der Wüste, ja, da gibt es kein Wasser. Skorpione und Schlangen. Also, es gibt immer diese Spannung in der Wildnis der Berge oder auch der Wüste. Schönheit und Gefahr, Einfachheit und Bedrohung. Und weil die meisten von uns diese Spannung nicht lange aushalten, leben wir eben in Städten und haben Häuser und wir haben fließendes Wasser und wir haben Straßen und wir haben Aldi und wir haben Lidl und wir haben ein paar Polizisten und ein paar Feuerwehrleute, die auf uns aufpassen. Aber auch wenn wir in einer zivilisierten Welt leben, gibt es immer wieder auch Zeiten in unserem Leben, in denen wir in eine emotionale Wildnis verbannt werden. Und ich meine jetzt nicht irgendwie eine tiefe Depression oder ein absoluter Ausnahmezustand. Aber wir kennen das alle. Eine Zeit lang läuft alles glatt. Wir haben unsere Ausbildung abgeschlossen, einen passenden Job gefunden, wir haben geheiratet, wir haben Kinder bekommen, wir haben Freunde und Gemeinde gefunden, unsere Häuser eingerichtet, uns eine Identität geschaffen. Und dann entwickeln sich die Dinge nicht so, wie wir uns gerne in unseren Träumen uns das vorgestellt haben. Und wir merken, wie sich in unserem Denken, auch unseren Gefühlen, in unserem Körper, in der Familie, im Freundeskreis, an der Arbeitsstelle, sich alles verändert. Und wir befinden uns in einer emotionalen Wildnis. Leer, angefochten, verunsichert, bedroht, orientierungslos. Kennst du solche Wildnis- und Wüstenzeiten? Diese Art von Wildnis kann ganz schön beängstigend und gefährlich sein. Es ist eine Zeit der Prüfung, der Versuchung. Aber so eine emotionale Wüstenzeit ist auch eine formende Kraft und kann deshalb im Rückblick auch ganz anders verstanden und interpretiert werden, manchmal auch etwas als etwas Gutes. Weil in so einer Zeit wir oft Gott näher kommen und uns seiner viel mehr bewusst sind. In der Bibel lesen wir immer wieder, wie Männer Gottes, Mose und Abraham und Jakob, in die Wildnis geführt werden. Auch unser Herr. Vor seinem öffentlichen Dienst wurde er vom Geist in die Wüste geführt. Und David, dessen Leben wir gerade fortlaufend in den Predigten betrachten, verbrachte auf der Flucht vor König Saul, der ihn suchte und umbringen wollte, einige Jahre in der Wildnis. Und wenn wir seine Geschichte und seine Gebete in den Psalmen lesen, erkennen wir, wie gerade in der Wildnis er Gott in einer besonderen Weise erlebte und wie diese Wüstenjahre ihn stärkten und formten, ihn vorbereiteten auf seine Königszeit und ihn in seiner Beziehung auch zu Gott wachsen ließen. Vom Heiligtum in Nob, wo er vom Priester Achimelech Brot und ein Schwert bekommen hatte, vor 2 Wochen haben wir davon gehört, floh David in seiner Verzweiflung zunächst nach Gat, zum König Achish. Und wir denken, wie kann das wohl sein? Kam nicht Goliath von dort, der Held der Philister? König Achish gehörte doch zu den Feinden Israels. Später werden wir noch sehen, dass David noch ein zweites Mal dort bei Achish Schutz sucht. Wie konnte David nur bei den Feinden Israels sich verstecken? Nun, das dauerte nicht lange und er wird erkannt von den Hofleuten und er kann nur knapp einer Exekutionen kommen, indem er sich wie ein Verrückter aufführt. Er stellt sich wahnsinnig. Kitzelt er die Torflügel des Hauses und lässt Speichel in seinen Bart laufen. Wir lesen davon in 1. Samuel 21, 13 bis 15 und denken, Mann, oh Mann, das soll David sein? David, der Goliath so souverän besiegte, hat er denn alle Selbstachtung verloren? Und David ist wirklich an einen Nullpunkt angekommen. Und es ist krass, wie die Bibel an dieser Stelle der ganzen Tragödie eine Spur Komödie einfügt. Denn Achish, der König von Gad, der schreit, ich habe doch schon genug Verrückte am Hof, bringt mir nicht noch einen, werdet denn ihr los? Sage einer, die Bibel habe keinen Humor. Die haben den dann nicht umgebracht, weil wahrscheinlich so ein Kodex bestand, ja, dass man einen Verrückten, einen, der irgendwie spinnt, krank ist, eben nicht gleich, ja, einen Kopf kleiner macht. Den muss man laufen lassen. Aber nicht genug Verrückte hier. Lasst ihn bloß laufen. Noch nicht einmal im Land des Feindes kann David Schutz finden. Und so flieht er in die Wildnis. Alle seine menschlichen Stützen wurden ihm weggerissen. Seine Frau Michal, sein Zuhause, sein Ratgeber Samuel, sein Freund Jonathan. So lässt Florian auch noch seine Selbstachtung. Und in 1. Samuel 22,1 lesen wir, David floh aus Gat in eine Höhle bei Adulam. Adulam bedeutet wahrscheinlich Schlupfwinkel, Zuflucht. Wird als Ort identifiziert, der ca. 27 Kilometer südwestlich von Jerusalem liegt. Und jetzt sitzt er da, in einer dunklen Höhle in der Wildnis, abgeschnitten von allem und allen außer Gott. Wenn wir wissen wollen, wie es ihm emotional in jenen Stunden ging, da müssen wir Psalm 142 lesen. Ein kunstvoll gestaltetes Lied, ein Gebet von David, als er sich in der Höhle aufhielt. Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn, ja laut flehe ich zu dem Herrn. Ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage in meine ganze Not. Auch wenn ich allen Mut verliere, wachst du doch schützend über meinem Weg. Dort, wo ich gehen muss, hat man mir Fallen gestellt. Wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Ich schreie zu dir, Herr, und sage, du allein bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich zum Leben brauche. Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich von denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preise. Die nach deinem Willen leben, werden sich freudig um mich scharen, wenn du mir Gutes erwiesen hast. Dieser Psalm ist die Klage eines Menschen, der sich am Ende seiner Kraft befindet. David ist mutlos, er fühlt sich erschöpft, er fühlt sich verfolgt. Einsamkeit umschleicht ihn, niemand kümmert sich um mich. Er fühlt sich wie eingeschlossen, wie in einem Gefängnis. Aber er schämt sich nicht, dreimal zu Gott zu schreien. Er bestürmt Gott, ihn zu erhören, für ihn zu sorgen, seine Notlage zu sehen und ihn zu retten. Er zieht sich in seiner Höhle nicht von Gott zurück, sondern gibt seiner Verzweiflung eine Stimme. Wie betest du, wenn du in einer trockenen, wilden Wüstenzeit bist und dich in einer Gefühlshöhle befindest, in der es dunkel, elend und feucht ist und in dir alle Träume zerfallen? Ziehst du dich eher in dein Schneckenhaus zurück, weil du in Gott enttäuscht bist? Oder schreist du vor ihm deinen Frust heraus? Du darfst Gott aus deiner dunklen Gefühlshöhle anklagen. Er verträgt das gut. Denn er will keine frommen Plattitüden. Er will, dass du ihm ehrlich sagst, wie du dich fühlst. Und wenn du meinst, selbst keine richtigen Worte in einer Gefühlshöhle zu finden, dann kannst du Davids Psalmen zu deinem Gebet machen. Ich habe schon sehr oft die Psalmen gebetet, wenn ich selbst nicht mehr wusste, wie und was ich beten sollte. Nun, meistens, wenn wir allein in der Höhle sitzen, können wir keinen anderen um uns herum gebrauchen. Doch vielleicht würde uns gerade in der Höhle die Gemeinschaft mit ein paar anderen Strauchlern und Losern guttun. Gemeinschaft in der Wildnis, übrigens, das könnte die Höhle von Adullam sein, ein Bild aus Israel. Erstaunlicherweise blieb David nicht lange allein in dieser Höhle Adullam. 1. Samuel 23. Als seine Brüder und seine ganze Sippe davon hörten, kamen sie dort zu ihm hin. Bald scharten sich noch andere um ihn, Menschen, die bedrängt und verschuldet oder verbittert waren. Er wurde ihr Anführer. Schließlich waren es etwa 400 Mann. Ich weiß nicht, wie David wohl das Auftauchen seiner Familie interpretiert hat. Nach seiner Salbung zum König waren seine Brüder ja nicht unbedingt seine besten Freunde. Aber wahrscheinlich hatten auch sie Angst, dass Sauls Feindseligkeit gegenüber David auf die Familie übertragen würde. Und so fühlten sie sich einfach nicht mehr sicher. Sie mussten auch fliehen. Und vielleicht machte die gemeinsame Not sie zu Brüdern, die sie vorher gar nicht so waren. In Vers 3 schon lesen wir dann, dass David seine Eltern über die Grenze nach Moab brachte, wo sie aus Sicherheitsgründen dann während dieser ganzen Wüsten- und Wildnisjahren Davids blieben. Aber neben seiner Familie kamen noch andere Leute zu David nach Adullam. Und sie werden beschrieben als Menschen, deren Leben von Schulden, Not und Unzufriedenheit geprägt war. Nun, das ist nicht gerade, was wir als Crème à la Crème der israelischen Gesellschaft bezeichnen würden, sondern eher, naja, vielleicht der Abschaum der Gesellschaft. Wie es scheint, waren es alles Außenseiter, die es zu nichts gebracht hatten. Zurückgewiesene, Verlierer, Aussteiger. Und diese 400 Höhlenmitbewohner, die betrachteten David als ihren Anführer. Das sind die Menschen, mit denen er in den 10 Wüstenjahren lebte. Und ich kann mir in meiner Fantasie diese Truppe vorstellen, sie suchen gemeinsam nach Nahrung, sie essen gemeinsam, sie kämpfen zusammen. Vielleicht haben sie auch zusammen gebetet. Aus dieser zusammengewürfelten Truppe wird einmal Davids Armee hervorgehen, seine Regierungsmannschaft sozusagen. Der Text erzählt nichts Eindeutiges über das geistliche Leben dieser Leute, aber ich denke, wir können aus dem Zusammenhang doch deutlich entnehmen, wie David auf das Leben dieser Truppe wirkte. Sie formte ihnen Ordnung und Disziplin und Charakter und Ausrichtung gab. Was wir von David wissen, ist auf jeden Fall, dass er ein Beter war. Er hat viel gebetet. Jede Situation, auch diese Situation hier in der Höhle, macht er zum Gebet. Und ich halte es für legitim anzunehmen, dass er seine Kameraden lehrte zu beten. Er lehrte sie, in einer feindlichen Umgebung zu überleben und zu erkennen, dass Gott mit ihnen war und seinen allmächtigen Plan mit ihnen und auch in ihnen zur Erfüllung brachte. Diese kunterbunte Ansammlung ungeliebter oder weniger liebenswerter Leute, die Notleidenden, Verschuldeten, Unzufriedenen, sie wuchs zu einer bemerkenswerten, hochmotivierten Gemeinschaft von Freunden zusammen, die eine moralische Grundeinstellung auch hatte. Wir können das nachlesen in 1. Chronik 12. Diese Leute, sie wurden einmal Davids gewaltige Helden genannt. Und ich denke, an diesem Punkt der Geschichte, da können wir nur staunen, wie Gott eigentlich die Fäden in der Hand hält und Ereignisse orchestriert, auch wenn wir in der Wildnis zurückgezogen in einer Höhle sind. Plötzlich ist man nicht mehr allein. Dann steht eine Gemeinschaft in der Wildnis. Davids Mannschaft, obwohl sie aus Notleidenden und Unzufriedenen bestand, erhielt von Gott ihren Sinn. Denn das hier, das waren Menschen, die ihren Wert eben nicht durch das erhielten, woher sie kamen oder was sie getan hatten, sondern durch das, was Gott in ihnen und für sie tat. Und wenn ich das so lese in der Davidsgeschichte und uns hier heute anschaue, dann scheint es, dass genau das die Leute sind, die Gott gewöhnlich beruft und gebraucht, um eine Gemeinschaft von Gläubigen, von Jüngern, Jüngerinnen und Betern zu gründen. Jeder von uns, der zum Glauben an Jesus kam und dann Teil einer Gemeinde wurde, viele von euch auch Teil dieser Gemeinde hier. Sie kamen zum Glauben, weil sie irgendwann mal erkannten, wie bedürftig, erlösungsbedürftig sie waren. Wir kamen zum Glauben hier und sind jetzt hier, weil wir unsere Schuld erkannt haben. Weil wir verzweifelt waren und erlösungsbedürftig. Und wir sind zu Jesus gekommen. Und dann auch eben in diese Gemeinschaft von Strauchlern. Wir haben es sehr bald festgestellt, dass eben diese Gemeinschaft aus Leuten bestand, die noch nicht vollkommen sind, sondern die mit Problemen und Lasten und Verschuldungen und Eigenarten und Hypotheken aus der Vergangenheit belastet sind. Meistens sind es nicht die Leute, die wir uns als Freunde aussuchen würden oder die uns, als Freunde aussuchen würden. Und doch hat uns Gott zusammengeführt, um seine Absichten mit unserem Leben und auch dieser Gemeinschaft zu erfüllen. Und ich mag es sehr, wie es der Theologe Eugene Peterson schon vor mehr als 20 Jahren, er ist mittlerweile verstorben, vor, glaube ich, 1 oder 2 Jahren, und er hat das mal sehr, sehr treffend beschrieben, ich zitiere mal, er hat mal gesagt, viele versuchen heute, das Image der Kirche oder Gemeinde durch Öffentlichkeitsarbeit und professionelle Inszenierung verbessern zu wollen. Wenn das gelingt, was oft der Fall ist, sind die Resultate in Inhalt und Aussage von der Welt der Kaufhäuser und Seifenopern kaum noch zu unterscheiden. Ich persönlich, und ich denke, dass ich mich in diesen Dingen historisch und biblisch auskenne und sehr wohl, er war ein hervorragender Theologe, Alttestamentler und auch Pastor, viele Jahre. Er schreibt hier, ich weigere mich, mich für die derzeitige Gemeinde zu entschuldigen oder zu versuchen, ihr Image aufzubessern. Sollte man sich für Davids Truppe entschuldigen, die Notleidenden, Verschuldeten, Unzufriedenen in der Höhle Adullam? Sollte man Jesus' Image aufbessern, der mit Gaunern und Huren aß? Paulus sieht das realistischer. Und dann zitiert Peterson diese inspirierte Stelle aus 1. Korinther 1, Abvers 26. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Nicht viele heißt, es sind schon einige. Wir haben ein paar Doktoren hier bei uns, aber auch die sind erlösungsbedürftig und sind hier, weil sie das erkannt haben. Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, weil was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Liebe Geschwister, auch wir sind alles erlösungsbedürftige Versager, nicht viele Mächtige und von vornehmer Herkunft. Was uns aber verbindet, ist Christus. Christus, der unsere Gerechtigkeit geworden ist, das ist das Evangelium. Er hat uns zu Brüdern und Schwestern gemacht. In Christus sind wir eine Gemeinschaft. Oder wie Bonhoeffer sagte, christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Unser geistliches Leben in der Wüste beinhaltet eben auch zu einer Gemeinschaft zu gehören, die alles andere als vollkommen ist. Aber genau diese Gemeinschaft ist lebensnotwendig in der Wildnis. Wir können nicht alleine in der Wildnis überleben. Wir brauchen einander und wir brauchen einen Leiter. Und wir brauchen eben diese gemeinsame Erfahrung eines Zufluchtsortes. David blieb nicht lange allein in Adullam. Es versammelten sich um ihn herum eine Gemeinschaft von unvollkommenen, bedürftigen, verschuldeten, verbitterten Menschen. Und in der Wildnis, da wurden sie geformt und verändert und zu Freunden, die miteinander und füreinander kämpften. Nun, wir können Ihnen mit Sicherheit sagen, wie diese Gemeinschaft David in der Höhle ermutigt hat. Meistens, wenn wir erkennen, wir sind nicht allein auf diesem Weg. Da gibt es Leute, die sich zu uns stellen, die zu uns halten und uns auch manchmal aushalten, weil wir so schräg sind. Dann ist das eine sehr ermutigende Erfahrung. Es gibt nur ein anderes Gebet, das David aufgeschrieben hat, als er sich in der Höhle aufhielt. Wir sind nicht sicher, ob er alle seine Psalmen in Adullam geschrieben hat, hat sich eine Weile, das werden wir noch sehen, auch in der Höhle En-Gedi aufgehalten und dort Schutz gesucht. Aber es gibt noch ein Gebet. Wir hatten anfangs Psalm 142 gelesen, da drückt er seine Emotionen der Angst aus. Er schreit zu Gott, er klagt. Jede Zuflucht habe ich verloren, keiner fragt nach mir. Er empfindet die Höhle als ein Gefängnis, eine Todesfalle. Und dann, im Psalm 57, sieht David die Höhle mehr so wie ein Schutzraum, den Gott ihm schenkt. Wer weiß, vielleicht hat David Psalm 57 erst verfasst oder in Erinnerung daran verfasst, nachdem er eben nicht mehr alleine in der Höhle war. Auf jeden Fall zeigen uns beide Psalmen, wie unterschiedlich unsere Emotionen auf die gleichen Umstände sein können. Zuflucht In der Wildnis habe ich diesen Psalm 57 überschrieben. Lasst ihn uns noch gemeinsam lesen. Für den Dirigenten nach derselben Melodie zu begleiten, wie verschone und erhalte, von David, ein Lehrpsalm. Er schrieb ihn, als er sich auf der Flucht vor Saul in einer Höhle versteckt hatte. Sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig. Denn bei dir ist meine Seele geborgen. Im Schatten deiner Flügel nehme ich Zuflucht, bis die tödliche Gefahr vorüber ist. Übrigens, das Wort Zuflucht finden wir immer wieder in Davids Gebeten. Und auch in den Psalmen. 37 Mal in den Psalmen, 25 Mal als Verb, 12 Mal als Substantiv. Und es beschreibt natürlich einen Ort, zu dem man flüchten kann, wenn man in Gefahr ist. Aber bei David fällt auf, dass er das Wort immer auf eine gute Erfahrung bezieht, obwohl ihn eine schlechte Erfahrung dazu trieb, Zuflucht zu suchen. Und letztlich ist es immer Gott, Jahwe, seine Zuflucht. Unter seinen Flügeln fühlt sich David geborgen. Das ist übrigens auch eine immer wiederkehrende Erfahrung in unserem geistlichen Leben, in der Wildnis dieser Welt. Was wir auch anfangen zu fühlen und zu denken und zu tun, es kann uns zu Gott führen, auf direkten Wege oder manchmal auch auf Umwegen. Ob das ein kaputtes Auto ist oder eine Baustelle oder ein rebellisches Kind oder ein schwieriger Ehepartner oder eine mürrische Schwiegermutter oder Arbeitslosigkeit oder Krankheit, egal was uns in eine dunkle Höhle, eine emotionale Wildnis führt, letztlich finden wir als Christen doch bei Gott unsere Zuflucht. Und wir rufen zu ihm wie David, ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem Gott, der alles für mich zu einem guten Ende bringt. Was für eine Gewissheit. Er wird vom Himmel aus Hilfe schicken und mich retten, selbst wenn man mich noch so bedrängt und verhöhnt. Gott schickt mir seine Gnade und seine Treue. Von Feinden bin ich umzingelt, sie sind wie Löwen. Die Menschen verschlingen, ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile und ihre Zunge gebrauchen sie wie ein scharfes Schwert. Zeige dich, oh Gott, in deiner Macht. Lass sie den Himmel überstrahlen und auch auf der ganzen Erde lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Ein Fangnetz haben sie mir in den Weg gelegt. Jeden Lebensmut wollten sie mir nehmen. Eine Fallgrube haben sie für mich gegraben. Doch sie selbst sind mitten hineingestürzt. Obwohl Davids Feinde wie Löwen ihn umzingeln und bedrohen, er richtet seinen Blick auf Gott. Er beginnt hier anzubeten. Tiefer als Unheil, Gefahr und Leid ist sein Wunsch, dass Gott verherrlicht wird. Und wenn dieses Ziel erreicht wird, in dem Gott uns aus der bedrängenden Lage rettet, dann wollen wir ihm danken. Aber wenn dieses Ziel besser dadurch erreicht wird, dass die Lage sich nicht ändert, wir aber in der Wildnis, sprich in unserer Not, weiterhin unser Vertrauen auf Gott setzen, und dann wollen wir ihn ebenfalls danken und preisen. So oder so. Wenn es unser Herzensanliegen ist, Gott zu ehren mit unserem Vertrauen, wird Gott seine Absichten mit uns zum Ziel führen. In Vers 8 betet David, ich habe wieder neuen Mut bekommen, oh Gott. Ja, mein Herz ist zuversichtlich. Ich will singen und auf der Harfe spielen. Wie können wir Wüstenzeiten, Höhlenerfahrungen, Zeiten, in denen wir von Gefahren umgeben sind, wie so von brüllenden Löwen, wie können wir die überstehen? David hört nicht auf, auch mitten in der Höhle zu singen. Und er tut es überzeugt und voller Freude, immer wieder. Was muss das für eine Höhlenakustik gegeben haben? Wach auf, meine Seele, Harfe und Zither, wach auf. Ich will aufstehen noch vor der Morgenröte und sie wecken durch unser Spiel. Vor den Völkern will ich dich loben, Herr. Ja, vor ihnen soll mein Lied für dich erklingen, denn deine Gnade, deine treue, gütige, barmherzige Chesed-Liebe, sie ist so groß und weit wie der Himmel und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Zeige dich, o Gott, in deiner Macht. Lass sie den Himmel überstrahlen und auch auf der ganzen Erde. Lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Der Himmel und die Wolken malen David Gottes Größe vor Augen. Licht und erhabene Schönheit, die dem Schatten des Bösen dieser Welt für immer entzogen sind. Meine Lieben, ich glaube nicht, dass das bloß stoischer Wille ist, so nach dem Motto, ich lasse mich nicht unterkriegen. Nein, es ist die Hoffnung des Glaubens. Es ist das Bewusstsein, dass Gott unsere Zuflucht ist, mitten in der Wildnis. Lasst uns, wie David, selbst in den unsicheren Umständen unseres Lebens, in den Wüstenzeiten sozusagen, zusammen mit anderen gestrauchelten und erlösten und berufenen Höhlenbewohnern, immer wieder staunen über Gottes Herrlichkeit. Wir wollen wach und bereit sein für Gottes bedingungslose Liebe, für den Gott, der treu ist. Und ihn mit Freude und Hingabe loben, mit unseren Stimmen und auch mit unseren Instrumenten. Auch in der Wildnis, David hatte seine Zither, seine Harfe immer dabei. Doch lasst uns keine naive Vorstellung von der Wildnis haben. Sie ist und bleibt ein gefährlicher Ort. Sie wird uns ganz schön herausfordern. Sie wird uns an unsere Grenzen bringen. Das weiß jeder, der schon mal einen Berg bestiegen hat oder sich aufgehalten hat in der Wildnis. Auch eine emotionale Wildnis ist eine riesen Herausforderung. Aber sie ist auch ein besonderer Ort, weil wir dort geformt und verändert werden und Gott genau da uns besonders nah ist. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke für die Wüstenzeiten in meinem Leben. Sie waren immer gefährlich und bedrohlich und schwer. Aber du hast mich nie alleine gelassen, Herr. Du bist mein Zufluchtsort. Und danke auch für die Gemeinschaft von Mitstrauchlern und Mitstreitern, für geistliche Freunde und Geschwister, für die Gemeinde, mit der ich unterwegs war und bin. Danke auch für unsere Gemeinde. Wir sind hier auch gemeinsam unterwegs, auch oft durch die Wildnis. Und keiner von uns ist vollkommen, keiner ist am Ziel, aber durch dich, Jesus, sind wir gerechtfertigt, wir sind heilig, wir sind erwählt, wir sind berufen. Und Herr, hilf mir, die Dinge in der richtigen Perspektive zu sehen. Hilf uns allen, die Dinge in der richtigen Perspektive zu sehen. Einmal wird deine Herrlichkeit erscheinen, der letzte Morgen, der jede Nacht und alle Dunkelheit beendet. Und du wirst uns auferwecken und wir werden mit dir leben und deine endlose Liebe genießen. Und alle unsere Vorstellungskraft, Herr, sie wird bei weitem, Herr, überstiegen sein. Mit dem, was du uns schenkst, Herr. Und so bitte ich dich schon jetzt, öffne uns die Augen unseres Herzens, damit wir immer wieder diesen weiten Horizont sehen können, den du uns öffnest, in deiner Güte und Treue. Amen.